ARD.
Also Dick Brave hat Sascha total gut getan. So, ja. Weil Dick Brave hat Sascha gezeigt, guck mal, geht auch anders. Unsere Backstage-Räume waren Beichtstühle. Wie beim Festival so Dixie-Klos. Also es war nicht die ganze Zeit fürchterlich. Mhm. So, aber es gab aber diese Momente, wo es traurig und einsam war.
Also es klingt so für mich wie so ein einziger Fiebertraum.
Ja, das war es auch. Da musste ich dann einfach die Reißleine ziehen und das habe ich dann auch gemacht. Und es war die beste Entscheidung, die ich hier gemacht habe.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Leute, ich warne euch lieber gleich. Nach dieser Folge werdet ihr für den Rest des Tages einen Ohrwurm haben. So wie ich, seit ich mit der Vorbereitung auf Sascha angefangen habe. I feel lonely, low, 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 lonely. You're the one and only that makes me feel so blue. Sascha und seine Hits sind ein Core-Memory meiner Jugend. In den späten 90er und frühen Nullerjahren war er dauerpräsent auf Viva und MTV und hat auch international eine steile Karriere hingelegt. This is my time, this is my life and I live it the way that I want it. Aber der Mann, den ihr vielleicht, so wie ich, vor allem als den immer gut gelaunten, lustigen Sunnyboy in Erinnerung habt, der Mann hatte gleichzeitig auch schwere Krisen. Wie ist er damit umgegangen? Und was ich auch nicht wusste, schon Saschas Kindheit war alles andere als leicht. Seine Eltern haben innerhalb von 10 Jahren zweimal geheiratet und sich zweimal wieder getrennt. Wie ist aus ihm trotzdem der große Romantiker geworden mit Bängern wie We can leave the world behind. You never know what we can find. Together we can take the time and make it right. Oder war das alles fake und er selbst glaubt gar nicht an die große Liebe? Das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Sascha. Hallo Sascha.
Hallo.
Sascha, es ist ganz ungewohnt für mich. Ich hatte das lange nicht mehr, dass wir nicht im gleichen Raum, nicht mehr in der gleichen Stadt sitzen, sondern so geschaltet sind. Aber ich bin dankbar, dass du dich darauf einlässt.
Ja, auf jeden Fall. Also besser so als gar nicht, ne?
Genau. Und das Gute ist aber, ich glaube, das weißt du gar nicht, wir werden uns trotzdem vielleicht diese Woche sehen. Wir sind nämlich beide für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
Wow. In welcher Kategorie bist du denn nominiert?
Ich bin da bei den Journalisten. Einzelleistung, Moderation. Und du ja für die Show-Moderation von Udo Jürgens Forever. Das war so eine Sonder-Supershow zu dessen 90. Geburtstag. Und ich war aber noch nie bei so einer großen Gala. Du ja seit Jahren, du hast sie auch schon selber moderiert und so. Und deswegen habe ich gedacht, hast du noch Tipps für mich? Ich bin mittel bis stark aufgeregt.
Ich bin total aufgeregt.
Wirklich?
Also das ist für mich ist das, guck mal, ich habe seitdem ich Kind bin, seitdem ich 4, 5 Jahre alt bin und das erste Mal mit meiner Oma länger Fernsehen gucken durfte und so, habe ich solche Shows geguckt. Mhm. Samstagabend-Shows. Also Peter Frankenfeld, Peter Alexander.
Hans Rosenthal.
Genau, alles so Größen, coolen Kampf und so. Und Rudi Carrell und ich war, kann ich gar nicht alle aufzählen. Natürlich auch Dean Martin und Frank Sinatra und so, da konnte man auch immer mal wieder so Shows sehen. Und ich habe, seitdem ich so klein bin, habe ich immer gedacht, das möchte ich mal machen. Mhm. Das ist mein größter Traum. Ich bin Sänger geworden, ich bin Musiker geworden, aber das war immer mein größter Traum, dass ich irgendwann mal da stehe in so einer Samstagabendshow und die hosten darf.
Glänzende Schuhe, schicker Anzug.
Ja, Smoking und so, das ganze Brimborium. Und dann habe ich diese Gelegenheit bekommen mit dieser Udo Jürgens Show und natürlich an meiner Seite die wunderbare Michelle Hunziker und das hat wirklich auch wirklich viel Spaß gemacht und ich habe mich so wohl gefühlt und es war so schön, die Familie Jürgens war auch so toll, die waren so warmherzig und haben mich mit offenen Armen aufgenommen und es war wirklich nur ein toller Abend und dass das jetzt geehrt wird, macht mich total stolz und deshalb bin ich auch total aufgeregt, weil es könnte ja tatsächlich sogar sein, dass es passiert und mache mir schon die ganze Zeit Gedanken darüber, tatsächlich was ich dann sage und träume auch davon, dass ich dann versage, während ich irgendwie mich bedanken will und so.
Also
oder irgendjemand vergesse oder so. Weißt du, das ist, glaube ich, das. Ich glaube, man muss sich echt Notizen machen, damit man niemanden vergisst.
Ja, das guck mal, peinlich. Das finde ich ja schon mal interessant, weil ich habe die ganze Zeit, denke ich so, nee, also ich werde den eh nicht kriegen und ich will es nicht jinxen, indem ich mir das einbilde. Das, und gleichzeitig wahrscheinlich ist es einfach nur professionell, sich vorher Gedanken zu machen, wie du das gerade beschreibst.
Das ist, hat nichts mit Professionalität zu tun, das ist reine Aufgeregtheit, weil ich habe dann immer so dieses Problem, ich bin da nicht so cool. Also ich glaube, viele denken, ich wäre dann so, aber das sind so diese Momente, das sind die, also wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe und ich weiß hier, das sind die 5 Lieder, die singe ich und dann bin ich nicht mehr so aufgeregt wie früher. So, ne? Ich habe immer noch so eine Grundaufregung, das ist auch gut so, damit man, wenn die nicht mehr da ist, dann kann man es, glaube ich, auch lassen. Aber wenn ich so Laudatio oder sowas so, dann kriege ich immer die Vollkrise und hoffe nur, dass alles gut geht.
Okay, aber dann sag mir noch mal kurz so ein paar To-Dos und Not-To-Dos. Sollte man vorher was essen?
Ja, man sollte was essen, allerdings nicht kurz vorher. Also ich esse zum Beispiel nicht kurz vorher. Man sollte noch genug Zeit zur Verdauung lassen, also damit es auch ankommt. Weil wenn man dann über einen roten Teppich geht und hat gerade sich eine Currywurst oder sowas reingezogen, dann fühlt man sich, glaube ich, nicht so gut.
Ja, siehst du, roter Teppich, direkt mein nächster Stressmoment. Ich glaube, ich war einmal auf einem roten Teppich, da habe ich völlig versagt, dieses ganze Gepose und dann sind auf einmal so viele Fotografen da. Ich wollte wirklich nur noch weg. Was ist da, was ist so ein Top-Tipp da? Dafür? Hast du eine Pose, die du immer machst?
Ach, das ist ja ich glaube, Männer haben es da ein bisschen leichter, muss ich auch sagen, weil man hat ja, also eigentlich haben alle Männer mehr oder weniger das Gleiche an, mal ein bisschen flippiger, mal ein bisschen weniger, aber eigentlich ist immer ein Smoking oder ein Anzug irgendwie angesagt und da stellt man sich dann irgendwie einfach hin.
Stimmt, lässig so, eine Hand in
aber,
der Tasche.
Aber bei Frauen, die sich dann wirklich schön machen und aufbrezeln, vielleicht Schlitz im Kleid, da muss man auch darauf achten, wie man die Beine hinstellt und so, damit das irgendwie gut aussieht und welche, so, also das ist viel mehr Stress, das haben die Damen meistens mehr Stress als die Herren auf dem roten Teppich. Und ich fand das schon immer sehr aufregend auch. Aber das kann man so ein bisschen auch so über sich ergehen lassen. Also so, ich hoffe, du weißt, das ist nicht, weil das ist dann so ein Moment, das ist dann so eine Viertelstunde, vielleicht auch eine halbe, so wo man da so ein bisschen so im Blitzgewitter dann steht, aber dann ist auch wieder gut. Also das kann man so ein bisschen so wegdengeln.
Okay, ja gut, also ich hoffe, dass
kein
wir...
Guter, nicht wirklich gut.
Ja, es ist auch, es reduziert nicht den Stress, aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass du irgendwo in der Nähe bist und ich hoffe, in dem ganzen Getümmel, wir finden uns dann da nochmal.
Bestimmt.
Einmal so in echt Hallo sagen können. Ich muss sagen, wir haben jetzt auch die Vorbereitung auf dieses Gespräch schon richtig Spaß gemacht, weil das für mich auch so eine kleine Zeitreise natürlich war. Ne? Wenn man deine Karriere nochmal nachverfolgen will, in meinem Fall war es, dass ich in meine frühe Jugend zurückgereist bin, in die Nullerjahre und mir ganz viel angeschaut habe. Ich habe natürlich jetzt auch Dauer-Ohrwürmer von If You Believe zum Beispiel. Und da waren ja auch also Musikvideos, Sascha, die waren noch in 4:3. Du hast Outfits getragen. In If You Believe trägst du so einen langen Ledermantel und einen Ohrring. Und bis stehst du auf so einer nassen Straße. Das ist alles so sehr auf Großstadt gemacht. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. Das war ja generell so die Zeit der Boybands und Mädchenschwärme. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so zum Beispiel so ein altes Musikvideo heute nochmal siehst?
Also A geht mir durch den Kopf, wie das entstanden ist, weil es sah ja nachher super high-end professionell aus. Es war auch so gedacht, dass es nachher so aussieht, aber es war zu dem Zeitpunkt, genau die Szene, die du beschreibst, war total guerillamäßig.
War das denn in, weil es sollte so amerikanisch aussehen, war das in den USA oder habt ihr euch irgendwo in Frankfurt ein Hochhaus gesucht?
Nee, es war in Toronto.
Oh, okay.
Also es war wirklich auch toll und diese Kreuzung, die konnten wir immer nur bespielen, wenn die Ampelphase rot war. Und dann wurde schnell mit dem Schlauch Wasser auf die Straße gespritzt und dann habe ich so 20 Sekunden performt, dann wurde die Ampel wieder grün, dann musste ich schnell wieder runterrennen und so haben wir das irgendwie 20 Mal gemacht, bis wir dann so den ganzen Chorus zusammen hatten.
Und das im Ledermantel. Ich stelle mir vor, dass du da so richtig geschwitzt warst.
Achtung, nee, das ging, es war relativ kühl. Also da war keine große Transpirationsgefahr, obwohl ich dazu extrem neige. Aber das Witzigste ist eigentlich an der Geschichte, dass der Mantel gar nicht meiner war oder auch nicht aus der Ausstattung kam, sondern den habe ich mir dann vom Regisseur, der den anhatte, geliehen. Ich dachte, den finde ich toll, darf ich den anziehen für das Video? Und dann hat er ihn mir halb widerwillig dann gegeben, aber nicht vermacht. Das fand ich schade, weil ich hätte ihn gerne behalten.
Aber er prägt auf jeden Fall dieses Musikvideo. Er ist mir so richtig in den Kopf gegangen. Ich habe mir auch Konzertausschnitte von damals angeschaut und ich hatte so ein Gefühl von so gute alte Zeiten. Wenn man da die Leute sieht, wie sie mit dir feiern auf diesen Konzerten, habe ich gedacht, boah, ja, in meiner Erinnerung gab es damals politisch keine großen Herausforderungen. Es war auch noch nicht so eine angespannt bis gespaltene Gesellschaft. Für so eine kurze Zeit, paar Jahre, schien irgendwie alles okay zu sein. Ist es, weil ich da selber noch so jung war und das alles nicht umrissen habe? Oder war das tatsächlich so im Vergleich zu heute?
Also ich spreche sehr oft mit meiner Frau darüber. Die ist ja auch ein bisschen jünger als ich und die war komplett da auch so in den 2000er war die halt noch, ne, so das war und so. Wir sprechen oft darüber, dass so 90er, Mitte 90er bis Mitte 2000er, also waren so irgendwie so 10 Jahre, wo wir auch das Gefühl hatten, und das teile ich mit dir oder wir auch mit dir, dass da irgendwie alles in Ordnung war. Also man hatte das Gefühl, ob das wirklich so war, weil es gab ja immer irgendwo, ne, gab es auch Krieg und es gab immer irgendwo Zoff und es gab auch immer Ärger, aber wir hatten dieser Grundvibe, und da weiß ich nicht, ob es am Alter, am eigenen Alter lag, dass man da vielleicht auch ein bisschen anders damit umgegangen ist, mit den äußeren Einflüssen oder so, oder ob es einfach auch die Zeit war, wo es so ein bisschen sorgenfrei rüberkam. So die Musik war Spaß, ne? Du hast es vorhin angesprochen, so Boybands und so, die Girls sind durchgedreht und so. Und ich war ja so ein bisschen so die One-Man-Boyband.
Ja.
Und dann gab es aber natürlich auch noch so Dance und so. Das wurde ja auch nicht so ernst genommen. Mhm. Also ich finde mal, alle, die da so große Kritik daran haben, habt doch einfach Spaß, wenn Halleluja läuft. Weißt du, so dann, und das waren so diese Zeiten, wo auch so keine Ahnung, so komische Quatschbands auch gab und so, ne, mit komischen Namen. Und es gab irgendwie, ich fand, wir waren so auf so einem guten... Ich fühlte mich damals wohl, auch so, wie sich das so alles entwickelt hat, so Girl Power und so dieses ganze so, ne, so Freiheit, und es fühlte sich auf jeden Fall danach an, auch so ein bisschen Aufbruch und neu und alle waren irgendwie cool miteinander, so hatte ich zumindest das Gefühl. Also es kann total subjektiv sein, so wie du sagst, und es war eigentlich ganz anders, und Menschen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt schon älter waren, reden vielleicht auch ganz anders über diese Zeit. Aber ich kann das Gefühl sehr teilen. Und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.
Ja, und ich meine, zwischen uns liegen ja schon, sorry, aber fast 20 Jahre. Also das sind schon zwei Generationen, die es so empfinden. Das irgendwie so.
Das musst du mir jetzt so schmierst du mir das jetzt ja hier aufs Wort. Ich bin viel jünger. Ich bin 20 Jahre jünger.
Aber das ist ja auch das, das finde ich ja heute auch so spannend. Ich fand zum Beispiel auch spannend, nochmal zu sehen, dass du in dieser Zeit, weil du sprichst gerade von Aufbruch, das war ja nicht nur ein Aufbruch, das war ja wirklich ein Aufstieg, dass du 3 Jahre in Folge, 2000, 2001, 2002, bist du zum Beispiel mit der 1Live Krone als bester Künstler ausgezeichnet worden. Da gab es irgendwie gefühlt niemanden neben dir. Und dann warst du aber auch, und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, also ich erinnere mich wirklich, wie ich mit meiner kleinen Schwester zu diesen Songs getanzt und die mitgegrölt habe, aber dass du auch international so erfolgreich warst. Und ein Beispiel, das ich das finde, das uns gut illustriert, ist die Preisverleihung der MTV Europe Music Awards 1999. Damals warst du nicht als Best Newcomer oder so nominiert, sondern Best Male Artist zusammen mit Robbie Williams und George Michael. Also es klingt so für mich wie so ein einziger Fiebertraum.
Ja, das war es auch. Das Krasse war damals, sowohl 1Live Krone, das hat, glaube ich, das hat ja das Publikum entschieden damals. Und das hat dann auch nicht immer allen gefallen. Das war ganz krass, weil ja irgendwie anders aufgestellt waren. Und MTV, die Nominierung, die habe ich bekommen, also gesagt bekommen, das wusste ich gar nicht, weil ich aus Deutschland nicht nominiert war. Mhm. Also deutsches MTV hat mich nicht nominiert, aber Skandinavien und Südeuropa hat mich nominiert. Und dann war ich gerade in London bei MTV und habe ein Interview gegeben. Und da in dem Interview sagte man mir, ja, ach, und übrigens herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Und ich, was für eine Nominierung? Ja, du bist doch nominiert für Best Male Artist International. Und ich bin hinten rübergefallen. Ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist ja krass. Und dann hat man dann ganz schnell, die anderen hatten dann alle so einen schicken Einspieler, wo sie so vor so einem Sandvorhang in so einem Sessel in so einer Hotelsuite und so. Und ich bin, die sind dann mit mir nach neben angegangen in die Kaffeebar von MTV. Und da lief dann so im Hintergrund die Cappuccino-Maschine. Und ich habe dann versucht, währenddessen so irgendwie was Kluges zu sagen, dass ich mich freue, nominiert zu sein und so. Und das hat
überhaupt German
nicht
Accent.
With a German accent. Yes, here I found this really good, dass ich hier nominiert und so. Und das war so peinlich, als das dann lief. Ich kannte ja auch zu der Zeit relativ viele von denen, die da waren, ne? So Take That und so. Man ist sich ja ständig bei irgendwelchen Bravo-Super-Shows, Kometverleih und keine Ahnung, irgendwie immer über den Weg gelaufen und so. Die waren alle immer sehr nett und dann hat man sich da wieder gesehen bei den MTV European Music Awards in Dublin. Und ich kann mich noch dran erinnern, als ich dann da gezeigt wurde, ne? Und so ein wunderschönes Video von George Michael, wunderschöne Dings von Will Smith, wunderschönes Ding von Robbie Williams. Und dann saßen die da alle so in einer Ecke und ich weiß noch, wie Mark Owen zu mir dann so in so 100 Meter Entfernung zu mir rüber und so und so die Daumen so hoch machte und so, yeah, good luck, mate und so. Und das war wirklich sehr witzig. Es war skurril. Es war absolut skurril, dass ich auf einmal da über den roten Teppich der European Music Awards gehe und tatsächlich, ich habe ja natürlich gewusst, dass ich das definitiv nicht gewinne, aber dabei zu sein und das war schon krass.
Ja, siehst du, das waren deine roten Teppiche, vor denen du noch aufgeregt warst.
Ja, und wie? Vor allen Dingen, weil einen ja kein Schwein kannte.
Und ich habe wirklich im Vorfeld gedacht, okay, weil es gibt noch so viel anderes zu besprechen, wie kriegen wir auch nur einen Eindruck von dieser Zeit und habe mir jetzt überlegt, wir machen so ein Sätze vervollständigen und dann muss ich damit leben, dass wir jetzt vielleicht nicht jede Geschichte auserzählen können, auf die wir vielleicht stoßen, aber geht eh nicht. Aber du musst jetzt immer den Satz vervollständigen, ich dir gebe und wir gucken mal, was für Mini-Eindrücke ich und das Publikum dadurch dann oder unsere Community kriegen von dieser Zeit, in der du da unterwegs warst. Die längste Anreise zu einem Auftritt ever war?
Ui, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, weil ich jetzt wirklich graben muss, die längste, das war bestimmt, also über 24 Stunden hat das schon mal gedauert, also nach Thailand zum Beispiel. Ich habe mal Promo in Thailand gemacht und wusste überhaupt nicht, dass ich da schon bekannt bin. Also das war so ein bisschen so Übernachterfolg. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich mal rüberkommen könnte zur Promo, weil da ein Song von mir, auch, das war auch gar nicht die Single oder so, die wir hier draußen hatten, sondern die haben sich eine eigene ausgesucht für Thailand und die hieß Owner of My Heart. Und Owner of My Heart ging da gerade ab im Radio. So, und als ich dann quasi dahin geflogen bin, das war echt ein langer Flug mit Umsteigen und bla, bin ich da ausgestiegen aus dem Flugzeug, so totale Flugzeuggeburt, ne? Also ich habe ja mit nichts erstmal gerechnet. Ich dachte, ich gehe erstmal ins Hotel.
So ein Jogger.
So in so kurzer Hose mit Schlappen und 3-Tage-Bart und so. Eigentlich nicht so, wie ich eigentlich aussehe, wenn ich von Bravo-Postern runtergeguckt habe. So. Und dann komme ich da am Flughafen, komme da so raus und dann stehen da so, ich würde mal jetzt grob sagen, 3000 Thai-Fans.
3000 immer gut.
So, die mich da erwarten am Flughafen und kreischen und so. Und dann bin ich da natürlich hingegangen. Ich war total perplex, dann bin ich da hingegangen. Und damals hatte ich noch so ein bisschen längere, so angeblondete Haare, so blondierte so Strähnchen und so. Und dann haben die da immer so reingefasst und haben immer so gesagt, Sascha, nein her, I like your blue eye und so. Das war absurd. Aber das war die längste Anreise, würde ich sagen, und auch einer der skurrilsten Momente für mich in meinem Leben. Weil ich war nämlich dann so über Nacht, ist Owner of My Heart, Nummer 1 geworden in Thailand. Und dann ging das dann natürlich, ging da total die Post ab.
Herrlich. Ich habe noch mehr Sätze. Am meisten starstruck war ich
Bei Tom Jones. Also ich habe natürlich immer zu seinen Lebzeiten großer Prince-Fan, also immer noch Prince-Fan, aber die Hoffnung, ihn mal zu treffen, habe ich natürlich mittlerweile nicht mehr, aus tragischen Gründen. Und ich habe aber damals, wenn ich mir jemanden hätte aussuchen können, den ich gerne mal getroffen hätte, dann wäre es Prince gewesen. Und dann habe ich irgendwann mal ist auch wieder so absurd, dann wurde ich eingeladen vom Vatikan, also ich war in Italien sehr erfolgreich. Und im Vatikan gab es so eine Art, sondern es gab dann ein Weihnachtskonzert. Dieses Konzert hieß Natale in Vaticano tatsächlich. Und das war so mit so einem riesen Orchester und so. Und da haben dann italienische und internationale Stars sind da aufgetreten. Und dann das Lustige war, dass wir nicht, also unsere Backstage-Räume waren Beichtstühle. Die hatten so auf so einer Empore, was? Hatten die so die Beichtstühle so aufgereiht, so ein bisschen wie beim Festival so Dixi-Klos. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, so groß sind die doch auch gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Da konnte ein Mensch drin sitzen. Und das waren unsere Backstage-Räume und neben mir im Beichtstuhl saß Tom Jones. Und Tom Jones hat gerade ein Interview mit einem italienischen Interviewer gegeben und so. Und der hat ihn dann tatsächlich gebeten darum, ob er nicht mal eben so aus dem Stand die Laila singen könnte, weil das ja die italienischen Fans so. Und ich dachte, boah, das kannst du nicht machen, ne? Du kannst ihn doch nicht jetzt, das ist Sir Tom Jones, jetzt mal eben und so. Und der so, sure boy, und hat dann losgesungen und der Boden hat gebebt. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden nach einem Foto gefragt habe. Mhm. Und das war Mr. Tom Jones.
Die Tatsache, dass der Mensch, der Sexbomb gesungen hat, vom Vatikan eingeladen wird, auf der Weihnachtsfeier zu singen, ist wirklich... Plus daneben du. Also das kriege ich jetzt gerade schwer zusammen. Aber herrliche Geschichte. Das härteste Feedback kam von?
Also das härteste Feedback... Da muss ich auch nachdenken, weil ich habe ja da mir so ein relativ gute Teflonschale angeschafft, weil ich ja relativ viel Kritik auch bekommen habe in den ersten Jahren.
Wofür?
Für mich. Also für das, was ich tue, für die Art von Musik, wie ich sie mache und so. Da gab's relativ viel auch schlechte Kritik und da musste ich mir relativ schnell auch eine relativ gute Schale, harte Schale anschaffen. Und deshalb kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, was mich am härtesten getroffen hat. Am härtesten haben mich eigentlich so Sachen getroffen, die nicht stimmten. Und das, weil ich das ungerecht finde, weil ich habe so einen relativ ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wenn dann auch mir gegenüber Ungerechtigkeiten passieren, dann trifft mich das sehr hart, weil ich immer denke, warum? Muss doch nicht sein. So, und das fand ich immer, und es gab aber auch Sachen, die fand ich okay. Also wenn jemand geschrieben hat, I Feel Lonely, das ist irgendwie wie eine Mischung aus zwei Beispiele genannt, die absolut stimmten. So, wo ich dann gesagt, ja, stimmt, da kann ich nicht widersprechen und dann ist das auch okay. Aber wenn irgendwas nicht stimmte, dann hat mich das doch schon immer relativ doll berührt.
Wie hast du denn einen Umgang damit gefunden? Also das ist dir ja alles ab Mitte, Ende 20 passiert und dann über Jahre am Stück. Also in dieser Dichte, wie wir sie jetzt auch gerade besprechen, dass du Menschen getroffen hast, jetzt eben, ne, Take That, Tom Jones, die dir so immer wieder über den Weg laufen, dass du an irre Orte gekommen bist und dann gleichzeitig so viel Kritik oder einfach auch Feedback, Meinungen über dich ausgesetzt warst. Wie findet man damit einen Umgang?
Ich glaube, das Beste ist, wenn man sich das nicht mehr alles so gibt. Also so, das war so der erste Schritt. Der erste Schritt war erstmal raus. So, ne? Erstmal Kopf in Sand und erstmal raus. Und erstmal gar nichts mehr lesen und so, ne? Und dann irgendwann, dann wurde das ja auch besser. Und dann waren die Schlimmen auch nicht mehr so schlimm. Also das war dann so, da lernt man mit zu leben, glaube ich. So, ne? Und dann kommt man damit auch gut klar. Also es gibt immer noch Sachen, die einen natürlich dann treffen und so, aber das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so hart. Das ist dann eher so ein bisschen, da regt man sich so ein bisschen drüber auf und dann ist auch wieder gut.
Aber auch abseits von dem kritischen Part, so, ich stelle mir vor, dass all diese Dinge, die du erlebst, oder wenn du gerade sagst, dann macht man so Promo in Thailand. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Urlaub, sondern das ist dann wahrscheinlich hart durchgetaktet und dann fliegst du zum nächsten Ort und so. Ich stelle mir vor, das stapelt sich an, so Erfahrungen im Hinterkopf, die man kaum mehr verarbeitet bekommt, wenn das so dicht passiert. Gab es Menschen, die dir damals dabei helfen konnten oder die dir Ratschläge gegeben haben oder hast du dich damit eher alleine gefühlt?
Ich glaube, dass man sich dann, also ich glaube, dass man sich gegen Ratschläge, ich glaube, dass, also ich habe mich auf jeden Fall eher in mich selber zurückgezogen. Es war gar nicht so, dass mir nicht Leute versucht haben zu helfen oder ein bisschen beizustehen oder so. Ich hatte gute Freunde, die auch immer gesagt, du musst ein bisschen auf dich achten und so. Und ich habe aber so lange an diesen Traum geglaubt und als er endlich passiert ist, wollte ich ihn natürlich nicht jetzt, also so ein bisschen, ich so meine Schaustellerfamilie, das sind hart arbeitende Leute und so, und ich habe gedacht, ich kann doch jetzt hier nicht in den Sack hauen, nur weil ich mich gerade mal ein bisschen einsam fühle oder so, sondern ich muss jetzt durchziehen so. Und dann habe ich natürlich durchgezogen, weil ich dachte, das ist jetzt deine Gelegenheit, das ist deine Chance. Und die habe ich auch genutzt. Und das kann natürlich dann passieren, also dass man dann wirklich so dieses Klischee habe ich dann schon auch bedient. Also wenn ich jetzt, hast du Thailand nochmal angesprochen, wenn ich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht am Start war und so und dann ins Hotel gehe und dann bist du halt alleine und dann dann fühlt man sich einsam, das ist dann so. Kommt man auch durch, bin ich auch durchgekommen, aber ich glaube da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man vertraut sich jemandem an oder man verschließt sich so ein bisschen, damit es einen auch das nicht mehr so doll mitnimmt dann in solchen Situationen. Und das habe ich eigentlich eher gemacht. Ich habe mich dann so selber so ein bisschen abgeschirmt gegen dieses Gefühl. Und das war natürlich nicht im Endeffekt nicht ganz so klug, weil ich mich dann mit der Gesamtsituation selten auseinandergesetzt habe, sondern immer so durchmarschiert bin. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo mir dann immer mehr Leute irgendwann gesagt haben, das war so 2002, oh, so geht's dir gut? Irgendwie, ne, so ist alles okay mit dir und so. Und wenn das immer mehr Leute sagen, dann fängt natürlich irgendwann doch die Rübe an zu rattern und man denkt so, vielleicht haben die ja recht. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Und dann,
was haben die beobachtet? Wie hattest du dich verändert?
Ich glaube, dass ich also genervt, gestresst, irgendwie der Situation nicht mehr so richtig gewachsen und so. Und ich hatte halt in den 5 Jahren, in denen ich so durchgezogen habe, mir selten die Momente genommen, um mal zu reflektieren. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, wenn man mich zum Beispiel fragt, hättest du einen Tipp an dein jüngeres Ich und so, dann würde ich sagen, ja, setz dich mal ab und zu mal hin, guck mal in den Spiegel und sag, ist noch alles okay. So, und wenn du merkst, bestimmte Sachen sind nicht okay, dann musst du daran was ändern, weil sonst macht es sich fertig auf irgendeine Art und Weise. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht wahrhaben wollen und dann gemerkt, dass ich zu dem Zeitpunkt echt ganz schön. Also ich habe einfach mir nicht die Zeit genommen, auch diesen Erfolg zu genießen. Also ich habe das natürlich genossen, während es passiert ist, aber ich habe niemals gesagt, so jetzt setze ich mich mal hin, mach mal eine Pause und genieße das mal, was ich da erreicht habe. So. Weil man ja immer auch so, ich meine, das ist so ein, ich glaube, das ist auch so ein Künstlerding, so immer auch so ein bisschen weich ist und aber sich das nicht zugeben will und so, weil man will ja, ne, so, und dann sind das so Sachen, die jetzt gehören die nicht hierhin in diesem Moment. So, ne? Und das war nicht so klug, weil dann hat es mich ordentlich, ich denke mal, heute würde man Burnout sagen, damals war man halt einfach sehr erschöpft und ich war zu dem Zeitpunkt einfach sehr erschöpft. Und da musste ich dann einfach die Reißleine ziehen und das habe ich dann auch gemacht und es war die beste Entscheidung, zumindest in meiner Karriere, die ich hier gemacht habe.
Schön, voll schön, dass du das so sagen kannst über so eine harte Zeit dann. Und auch interessant, weil ich habe wirklich, meine Kollegin und ich, wenn wir so ein Interview vorbereiten, gibt es immer so ein ganz großes Dossier und meistens steige ich damit ein, dass ich erstmal alles lese, was sie recherchiert hat über dich zum Beispiel. Und dieses Mal habe ich gedacht, nee, ich habe ja eine alte Erinnerung an Sascha und ich gucke jetzt mal, so, ich habe dann zum Beispiel einfach mal bei Instagram durchgescrollt oder habe die alten Lieder nochmal gehört, bevor ich ins Dossier gegangen bin. Und eine meiner ersten Notizen war, von diesen neuen Eindrücken, die ich dann von dir so geballt gesehen habe, boah, der Sascha, der wirkt wie ein Mann, der sich viel Vergnügen in den Alltag organisiert. Oder du hast gerade das Wort Genuss jetzt verwendet. Also auf mich hast du genau wie jemand gewirkt, der sich so aktiv ein schönes, genussreiches Leben organisiert und der auch so sehr optimistisch ist. Würdest du sagen, das stimmt heute?
Also das mit dem Genuss, das stimmt. Das ist eben aus dieser Zeit, glaube ich, heraus entstanden, dass ich gesagt habe, das ist mein Ausgleich. Und ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt, bei meinem Job über harte Arbeit zu reden, weil es ist eigentlich, ist das der Traumjob. Das ist mein Traumjob. Aber es kann auch passieren und das soll aber eigentlich keiner mitkriegen. Das ist ja, wir kreieren ja eine Welt. Wir kreieren eine Traumwelt. Wir sind dafür zuständig, den Menschen ein schöneres oder mal eine Auszeit zu geben, indem wir Konzerte geben, indem man sie mal 2 Stunden rausholt aus dem Alltag, aus dem Wahnsinn, der hier gerade passiert und so. Und das ist ja unsere Aufgabe. Wir sind ja die Entertainer. Wir sind dafür zuständig, dass es den anderen gut geht.
Interessant. Sascha hat sich doch eben beschwert, dass ich ihm den Altersunterschied so unter die Nase gerieben hätte. Und hier, denke ich jetzt gerade, blitzt genau dieser Altersunterschied vielleicht auch nochmal hervor.
Ich glaube, dass das Künstlern und Entertainern seiner Generation früher richtig eingetrichtert wurde. Ihr seid die glitzernden Stars, die damals ja auch noch viel unerreichbarer schienen. Ihr schafft die Fluchtmomente aus dem Alltag. Ihr seid für die gute Stimmung zuständig. Das war halt auch noch vor Social Media, vor dieser neuen, wenn vielleicht auch künstlichen Nähe, die wir heute zu vielen Stars empfinden. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren fast schon so ein Trend oder Phänomen geworden ist, auch verletzliche Seiten, Makel oder Rückschläge zu teilen. Vielleicht auch die zu inszenieren. In diesem Zusammenhang und ohne, dass ich das irgendwie werten will, scheint mir Sascha hier gerade so richtig alte Schule zu sein.
Wenn man das aber auf Kosten der eigenen, also des eigenen Genusses oder des eigenen Gutgehens macht, dann hat man auf lange Sicht, kann man das ja dann gar nicht mehr dann auch delivern. Und für mich ist das, weil es muss einem ja selber gut gehen, damit man anderen was Gutes tun kann. So. Und da habe ich mir dann vorgenommen, es klappt auch nicht immer, ich gebe es ganz offen zu, manchmal komme ich immer mal wieder so an den Punkt, wo ich sage so, boah, du musst dich wieder daran erinnern, wie es damals war. So, ne? Das ist nicht, aber ich versuche das wirklich schon. Und jetzt natürlich als Papa und so ist natürlich nochmal was anderes, wenn man sagt, ich muss auch die Zeit haben für meine Familie. Und was heißt muss? Ich möchte. Ich will. Und dann muss man sich das dann wieder muss. Weil meine Frau und ich haben irgendwann mal gesagt, das Wort müssen sollte aus unserem Sprachgebrauch so gut es geht rausfinden. So, weil ich finde, nichts muss. So, ne? Also selten zumindest. Und deshalb versuche ich wirklich auch ja, das in kleinen Momenten, weil man halt nicht immer die Gelegenheit hat, lange Auszeiten zu genießen, sondern das ja oft immer so eher so kleine Inseln sind. Und wenn man das schafft, dann auf diesen kleinen Inseln sich dann aber wirklich auch auszuruhen, dann ist das total okay für die Balance, finde ich. Und das ist mir wichtig. Das ist mir immer wichtiger geworden auch.
Ich habe im Vorfeld von einem Song gelesen, den du auch als dir sehr wichtig beschreibst. Das ist Schlüsselkind. Auf deinem ersten deutschsprachigen Album gab es den und der handelt von deiner eigenen Kindheit. Und der Song beschreibt, das fand ich überraschend, so ein recht einsames Kind. Du bist bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen mit deinem Bruder zusammen und die musste, damit das Geld einigermaßen passte, viel arbeiten. Und in dem Song kommt auch vor, dass sie oft erst nach Hause kam, wenn du schon im Bett warst. Und da sind ein paar Zeilen drin, die fand ich richtig traurig. Zum Beispiel, es ist okay, wenn du auch mal nicht lachst. Also er singt nicht an seine Mutter, sondern du singst an ein Kind. Es ist okay, wenn du auch mal nicht lachst in den Augenblicken, in denen das Lachen der anderen dich traurig macht. Du wirst schon sehen, dass dich nichts unterkriegen kann.
Es ist okay, wenn du auch mal nicht lachst in den Augenblicken, in denen das Lachen der anderen dich traurig macht. Du wirst schon sehen, du hast den Schlüssel doch in der Hand, du musst ihn nur drehen.
Das hat mich überrascht zu lesen von dem, was du gerade beschrieben hast, von diesem Sunny Boy Sascha.
Ja, es ist, also es klingt natürlich, ich muss sagen, zu der Zeit, das ist natürlich auch, es ist, ja, wie soll ich, also da muss ich, also es war nicht die ganze Zeit fürchterlich. So, aber es gab aber diese Momente, wo es traurig und einsam war. Und es war aber nicht die ganze Zeit so. Ich habe das zwischenzeitlich sogar sehr genossen. Ich habe auch die alleine Zeit auch sehr genossen, weil wenn ich nach Hause kam, ich meine, du kommst aus der Schule, hast vielleicht aus Versehen mal eine gute Note geschrieben und willst das jemandem mitteilen und dann ist keiner da, dem du es mitteilen kannst. Das sind die traurigen Momente. So, aber die guten waren, alles klar, Rucksack in die Ecke und hier, ich habe jetzt das Ding, die Bude für mich alleine. So, ne? Das war nicht so schlecht. Es war so gemischt. Aber was ich eigentlich, das ist ja so ein bisschen, ich singe den Song ja quasi an mein jüngeres Ich. So, und oder für mein jüngeres Ich. Und um quasi zu sagen, Du wirst schon sehen, es ist gut. Es ist auch für deine Entwicklung gut und das ist vielleicht ein bisschen früh, so selbstständig sein zu müssen, aber es hat mir persönlich gut getan. Es hat mir in meiner Entwicklung gut getan, weil ich relativ schnell und früh alleine klarkommen konnte.
Deine Eltern haben sich auch innerhalb von 10 Jahren zweimal geheiratet und zweimal wieder scheiden lassen. Ich glaube, das habe ich noch nie über jemanden gelesen oder gehört. Da, bei der zweiten Scheidung warst du 9 Jahre alt. Was war das damals für ein Gefühl? Warst du sauer auf deine Eltern?
Also ich so rückbetrachtend war ich sauer darüber, dass sie es nochmal probiert haben. Weil dann hätte man mir und meinem dann auch Bruder diesen Ärger ersparen können, den man dann, oder diese Wut, die man dann empfindet, wenn sie sich wieder trennen. So, ne? Das war eher, also ich war ja da schon. Ich habe das relativ früh gecheckt, dass sie eigentlich nicht so richtig füreinander gemacht sind. So. Und als, auch wenn das jetzt wirklich sehr, es ist ja auch so keine schöne Phase oder Episode aus meinem Leben, aber ich habe bei der zweiten Ehe, also meine Eltern waren unfassbar jung. Mhm. Ich war 17 und 18, als ich zur Welt kam. Und damals so in den 70ern, da war das noch klar, dass man dann heiraten musste. So, ne? Das war also, ich glaube, die erste Hochzeit war nicht so richtig freiwillig aus Liebe oder so, sondern es war dann wirklich so, weil man musste. Die zweite, würde ich sagen, war, dass sie doch gedacht haben, wir sind's doch. So, also ich mache ihnen da gar keinen Vorwurf draus, sondern die haben doch dann gedacht, guck mal, ohne einander ist auch nicht toll, also versuchen wir es nochmal. Und dann kam der Moment, wo man merkte, wenn die zusammen sind, dann gibt es eigentlich mehr Ärger. Und ich glaube, als Kind rafft man das auch schon relativ früh, dass das nicht, ne, dass, mhm. das nicht die Wahrheit ist mhm. oder sein kann. Und dann habe ich denen wirklich sogar mehr oder weniger dazu geraten, also so indirekt, ob sie das nicht lieber wieder lassen wollen. Weil wenn die dann, ne, wenn du als Kind immer merkst, da ist immer Spannung, da ist immer irgendwie Ärger in der Luft, wenn die zusammen sind, dann denkt man, auch mein Vater war ja viel unterwegs, der war auch Berufssoldat, der war auch dann, ne, der war manchmal nur am Wochenende da und so. Und dann denkst du, das ist besser, wenn die nicht zusammen sind. Dann ist die Luft reiner. So, und das ist natürlich eine Erkenntnis, die traurig ist, aber am Ende auch die richtige. Und so war es dann auch.
Weißt du noch, wie deine Eltern darauf reagiert haben? Also es ist ja richtig heftig, wenn so der 7-, 8-, 9-jährige Sohn zu einem kommt und sagt, eigentlich solltet ihr nicht mehr zusammen sein.
Ja, oder ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, aber sowas in der Art. Oder ich habe vielleicht auch sowas gesagt wie, also ich kann mich wirklich nicht mehr gut dran erinnern. So, ich finde das blöd, wenn ihr immer streitet und so, ne?
Ja,
also ich,
ja, klar.
So. Und ich glaube, meine Mutter hat das sehr getroffen. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater das überhaupt mitgekriegt hat, aber ich war ja meistens auch, selbst als sie verheiratet waren, eher mit meiner Mutter alleine bis und mit meinem Bruder dann irgendwann. Und ich glaube, die hat das schon sehr getroffen dann. Also sie hat das schon sehr ernst genommen. Was ich aber gut fand, immer auch an meiner Mutter, war, die hat schon auch wirklich auch mehr als kleinem Kind schon vermittelt und mit auf den Weg gegeben, dass sie mich ernst nimmt.
Mhm. Du hast sie auch mal als deine größte Förderin bezeichnet und gleichzeitig erzählt, dass dein Vater die Ehe davon abgeraten hat, diesen Berufsweg als Musiker einzuschlagen. Gab es da Konflikte bei euch darüber?
Nicht wirklich. Also wie gesagt, als sich meine Eltern dann getrennt haben, da war das ja noch nicht so weit. Mhm. Und dann hatte mein Vater jetzt nicht mehr so viel Anteil an der Erziehung und so. Das war auch nicht weder von mir noch von meiner Mutter so gewünscht oder so. Deshalb war es so ein bisschen so, jetzt böse gesagt, ja, red du mal, ich mach trotzdem meinen Weg. Aber der wichtigere Part ist eher meine Mutter, die halt wirklich immer, egal bei welchen, und ich hatte wirklich, wirklich viele Flöhe im Ohr und so und habe alles Mögliche gedacht, was ich alles werden kann und so. Und sie hat mich eigentlich immer dabei unterstützt, bei allem auch lustigen Gedanken, die ich hatte und so und hat immer gesorgt dafür, dass ich das zumindest, auch, obwohl wir ja nie wirklich Kohle hatten oder so, es irgendwie immer ausleben konnte. Ob das jetzt diverse Sportvereine, ich weiß nicht, ich war in 30 verschiedenen Sportvereinen, also von Karate bis
Tischtennis.
Leichtathletik habe ich auch gemacht eine Zeit lang und so und Schwimmen auch und die hat immer irgendwie zugesehen, obwohl wir echt wirklich, das war wirklich schwierig für sie und im Nachhinein weiß man das erst so richtig zu schätzen, dass ich da immer irgendwie hinkomme, dass ich da immer irgendwie auch das Equipment irgendwie zusammengeliehen oder keine Ahnung, irgendwas gemacht, damit ich mich ausleben konnte und finden konnte. Und dafür bin ich hier für immer dankbar.
Jetzt bist du ja inzwischen auch selber Papa und ich frage mich gerade, während du das so erzählst, ich stelle mir vor, dass wenn man selber Vater wird, man auch die eigene Erziehung nochmal so anders reflektiert. Gibt es heute Sachen, wo du denkst, boah, genau weil ich so und so aufgewachsen bin, ticke ich heute so und so oder verhalte ich mich so und so?
Ja, ich glaube, ich bin extrem, und da glaube ich, das hat wirklich auch mit meiner frühesten Jugend zu tun, unfassbar harmoniebedürftig. Mhm. So süchtig würde ich nicht mehr sagen, aber das war ich mal so. Also ich habe jetzt nicht mehr, früher hatte ich wirklich auch das Gefühl, ich kann überhaupt nicht Nein sagen. Mhm. Also so, um anderen zu gefallen oder so. Ne? Also das war schon, das musste ich mir auch so ein bisschen abtrainieren, weil das auch nicht immer gut tut. Und das habe ich aber, da bin ich fein, aber ich kann immer noch, streiten kann ich immer noch nicht ertragen. Mhm. Also auch selber, ich streite überhaupt nicht gerne.
Wie verhältst du dich denn, wenn es doch dazu kommt?
Ich versuche, das bringt meine Frau natürlich zu Weißglut, weil ich dann versuche so zen-mäßig immer so, und jetzt sind wir alle mal ruhig und so. Und das macht natürlich.
Also du gehst da nicht rein, du vermeidest.
Ich mag es einfach nicht, ich mag es wirklich nicht. Ich finde das nicht, also wenn es nicht, irgendwie, wenn es nicht knallt, so, ne, dann mag ich weder Streit provozieren, noch ihn ausleben, noch ihn führen oder so. Ich möchte dann lieber irgendwie anders da rauskommen aus der Nummer. Aber manchmal ist sowas ja auch klärend und reinigend und so. Ne? Und dann muss es vielleicht auch mal knallen im Karton. Und das tut ja auch dann vielleicht auch gut. Ne? Dann ist es so ein bisschen so nach dem Regen ist die Luft dann besser so.
Ich finde spannend, dass dann jetzt mit dieser Geschichte deiner Eltern du dann als junger Mann berühmt geworden bist, ausgerechnet mit Love Songs und mit großer Romantik. Fällt einem das nach so einer Kindheit schwer, daran zu glauben, oder ist es gerade umgekehrt, wie du gerade sagst, dass man so ein Harmoniebedürfnis hat und sich auch, dass es erst recht so eine Sehnsucht gibt nach der großen Liebe und dieser Romantik?
Ich habe immer daran geglaubt. Also was ein bisschen absurd ist, weil ich das natürlich bei meinen Eltern nicht gefunden habe, aber da muss ich sagen, da hatte ich großes Glück, dass in mir so ein Hardcore-Romantiker wohnt, so, der immer an die große Liebe auch geglaubt hat. Mhm. Und selbst wenn sie 15 Mal nicht eingetroffen ist, ne, und dann irgendwie man doch dann irgendwie dann sich trennen musste und keine Ahnung und so, und trotzdem habe ich nie so richtig, also oberflächlich vielleicht mal, aber nie so richtig den Glauben daran verloren, dass das noch passiert.
Voll schön.
Ja, total. Und ich habe auch schon immer Love-Songs geliebt. Ich muss zugeben, und das war ja damals nicht so einfach, weil viele meiner Freunde haben auch gerne mal Metal gehört und so. Und ich habe immer ich hatte immer eine Kuschelrock zu Hause und habe irgendwann mal, das durfte man auch damals nicht, ich fand Michael Bolton gut. Mhm. Und da oder wenn man so heimlich Phil Collins hört oder so, weil man denkt vielleicht andere, ne, die lachen dann über einen oder so. Das war damals nicht so schick, ne, so bei uns da in der Kleinstadt, da war eher so Rock und so, die wollten alle lieber so Rock hören. Und ich war so ein maximal höchste der Gefühle halt Kuschelrock.
Aber inzwischen, also das hat sich ja unter anderem jetzt auch darin niedergeschlagen, dass du auch gerne mal auf Hochzeiten singst, ne? Also auf diesem absolut romantischen Höhepunkt, zum Beispiel bei der von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist wirklich eine gute, also ich habe irgendwann mal gedacht, ich mache das beruflich jetzt, weil ich plötzlich, das war so eine Zeit, wo ich irgendwie ständig zu Hochzeiten eingeladen wurde, um da zu singen, so, ne? Von netten Freunden und so und Kolleginnen und Kolleginnen und so. Und konnte ich natürlich nicht alle machen, aber die erste Hochzeit, auf der ich gesungen habe, war die von Pink.
Ja, auch irre.
Und das war wirklich auch irre. Und ab da hat sich das so ein bisschen so wie so ein roter Faden immer mal wieder so. Und bei Heidi und Tom, da war das so, dass wir Tom und Bill, also ich habe Heidi vor, keine Ahnung, über 20 Jahren das erste Mal kennengelernt. So, ne? Das ist schon echt lange her. Da waren wir mal bei der Formel 1 und sollten eigentlich zusammen so eine Sendung moderieren. Und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber so, und dann hat man sich eigentlich erstmal nicht mehr wiedergesehen. So, ne? Und dann habe ich aber Tom und Bill, die ich ja auch schon seit ihren Anfängen kenne und so, aber waren jetzt auch nicht beste Kumpels damals. Aber ich hatte immer so ein bisschen so älterer bruderväterliche Gefühle, aha, weil ich immer dachte, wie krass, die sind so jung und die wissen schon genau, was sie wollen und was sie da für einen Stiefel durchziehen und so. Ne? Ich hatte immer so Respekt Und das hat sich dann irgendwann ergeben, da haben wir uns in L.A. wieder getroffen. Da haben wir uns in L.A. auf einer Party wieder getroffen und da waren die wirklich ganz, ganz hervorragend und ganz toll. Und da haben wir uns so ein bisschen wieder angenähert. Und da habe ich gerade da in L.A., lustigerweise in L.A., einen Teil meines deutschen Albums aufgenommen. Unter anderem auch Du fängst mich ein. Und haben, wie man das so macht, so unter Musik, hier darf ich dir mal was vorspielen, was hältst du davon und so. Und haben wir da gesessen und ich habe ihm oder den beiden dann Du fängst mich ein vorgespielt. Und das hat er irgendwie, hat er das mitgenommen. Und irgendwann, als es dann rauskam, anscheinend auch mal Heidi vorgespielt und ab da war das so deren Song. Und dann haben sie mich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, mit meiner Frau auf die Hochzeit zu kommen und dieses Lied zu spielen für sie als First Dance. Und dann habe ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt und habe dann natürlich sofort zugesagt. Und dann sind wir alle nach Capri, was wunderbar. Es war einfach ein super romantisches Fest und wirklich nur, kann ich nur nochmal sagen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Was macht, als der große Romantiker, der du bist, was macht eine richtig gute Hochzeit aus?
Es muss nicht unbedingt das große Brimborium sein, ne? Also das, ich finde, das steht und fällt ganz viel mit dem Paar selber. Also wenn man da merkt, das stimmt einfach, dann wird alles andere, ergibt sich dann. So, natürlich ist es toll, wenn da sich da jemand Mühe gibt mit der Deko, mit dem Dings und so, aber das ist natürlich schön, aber ich glaube, so die Grundidee muss stimmen und dann ergibt sich der Rest so ein bisschen. Und natürlich die Gesellschaft muss stimmen. Also ich glaube, die besten Hochzeiten, wo ich war, waren die, wo man sich durchgesetzt hat oder wo man sich, wie soll ich das sagen, wo man sagt, da kommen nur Herzensmenschen.
Mhm. Oh, das hat auch neulich ein Freund von mir, hat zu mir gesagt, boah Eva, ich ärgere mich so, dass du nicht bei meiner Hochzeit warst, aber dafür dieser eine Onkel. So, und der hatte so, ne, aus Pflichtgefühl halt so ganz viel Familie eingeladen, zu der er und seine Frau gar nicht so viel Kontakt und Verbindung hatten. Und der hatte genau diese Erkenntnis, die du gerade beschreibst, leider erst nach seiner Hochzeit.
Ja, das ist, ich glaube, also ich.
Ist auch schwierig, wie vermittelt man das? Schwierig. Nee, sorry, du leider nicht.
Ja, das ist mit einer der schwersten Entscheidungen überhaupt. Weil man kann ja damit auch, setzt man ja auch eine Marke vielleicht, ne, für das, was danach kommt.
Ja.
Wenn man jetzt irgendwie die Verwandtschaft irgendwie, wo man sagt, okay, Cousine dritten Grad, ich habe die seit 20 Jahren nicht gesehen, warum sollte die jetzt auf meiner Hochzeit sein? So, das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, so, den ich gut finde, aber man muss sich natürlich im Klaren sein, dass wenn man das dann nicht macht, man auch Menschen enttäuscht oder die dann sauer sind oder traurig sind oder so. Traurig ist schlimmer als sauer, weil wenn sie sauer sind, dann war es vielleicht sowieso gut, dass sie nicht dabei waren, so, ne? Mhm. Von der Einstellung
Stimmt.
her. Aber so, da, man kann da schon auch ins Fettnäpfchen treten und so, deshalb zieren sich, glaube ich, auch viele davor, zu Recht, muss ich sagen, diese Entscheidung dann zu treffen oder da irgendwie versuchen, eine Linie zu ziehen. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man es macht und hinkriegt und so, dann kann man sich, glaube ich, dann man geht ja auch vielleicht so Stolperfallen aus dem Weg. Ne, überhaupt bei Familienfesten oder so, also, dass man sagt, oh, da gibt es so ein schönes Lied, irgendwie mit der Onkel, der jetzt wieder politisch wird und raushaut und der Opa, der mit gleich in die gleiche Kerbe und so und dann man vielleicht so ein Grundrauschen an möglichem Ärger damit vermeidet.
Ja, ich habe auch so Respekt, also ich habe selber nie geheiratet, aber habe schon auf Hochzeiten getanzt, nicht gesungen, aber getanzt und denk jedes Mal, vielleicht ist das auch so meine Redakteurinnen, Journalisten, in Sicht, es sind ja so viele Zielgruppen gleichzeitig, für die man so ein Fest dann plant. Ne? Es sind die buckelige Verwandtschaft, die engsten Freunde, dann die Freunde des Partners oder der Partnerin, die man nie getroffen hat und alle sollen, und man selber, alle sollen irgendwie happy werden und eine gute Zeit haben. Das ist fast unmöglich, sowas gut zu konzipieren. Da habe ich großen Respekt vor.
Ja, total. Und da ziehe ich auch den Hut vor meiner Frau, die das in Perfektion als Bridezilla durchgezogen
bei
hat.
Euch vor 10 Jahren?
Ja, also das wenn meine Frau wirklich da, die hat das auch drauf, ne? Also sowas zu machen, also die kann das auch, die fräst sich da so rein und also ich hätte das nicht gekonnt. Ich hätte das nicht so gut gekonnt wie sie. Und also überhaupt nicht gekonnt wie sie. Und die hat da wirklich von bis, ne, an alles gedacht. Und da noch hier und da noch brauchen wir noch Schläppchen für die Frauen, wenn die sich später die hohen Schuhe nicht mehr und so. Und das war alles da. Ah, wir brauchen noch so Sonnenschirme und dies und jenes und Fächer und keine Ahnung. So all den ganzen Kram, da würde ich nie drauf kommen.
Ja.
So, wobei, und das also, hat sie drauf, ja.
Sonnenschirme hattet ihr offenbar, aber ich glaube Regenschirme nicht genug, oder?
Ja,
war die nicht waren das die, nachher die, das Problem?
Ja, es hat kurz mal gegossen, aber wir hatten glücklicherweise ein, auch da wiederum hat meine Frau dran gedacht, ein Zelt, ein durchsichtiges Zelt, wo wir dann drin sitzen konnten.
Ah, weil ich habe irgendwo am Rande so mitbekommen, dass irgendwie Tim Melzer eure Hochzeit retten musste oder sowas.
Ja, also es ist dann ziemlich, es ist dann kurze Zeit, also es war wirklich nur ein kurzer Moment und deshalb ist es halt immer so schade, wenn man sich dann daran so aufhängt, weil es war eigentlich nur ein Augenzwinkern so in einem Gesamtding, so in einem, weil wir haben ja 3 Tage und so und das war wirklich nur so ein Stündchen, wo aber dann auch alles irgendwie erstmal drohte schief zu gehen und die Generatoren ausgefallen sind, die Köche nicht mehr kochen konnten, hatten nur noch einen Herd anstatt 4 und so, das war so und das Essen kam nicht und die Leute wurden langsam ungemütlich, also es war dann so, und dann kam die Maschine Melzer und hat mit, keine Ahnung, dreifachem Bandscheibenschaden irgendwie das ganze Ding da wieder hingestellt und dafür gesorgt, dass alles wieder cool wurde.
Er war der Joker von deiner Frau dann in dem Moment.
Er hat das einfach gemacht. Ja, er hat es einfach gemacht. Er hat wirklich, also da hat so dieser Begriff Trauzeuge und oder Best Man, wie man dann auf Englisch sagt, hat er wirklich da bewiesen, dass er das ist.
Sascha, es gibt in diesem Podcast auch immer etwas, was du, glaube ich, gar nicht magst, nämlich Entweder-Oder-Fragen.
Ich bin da nur nicht gut drin. Ich bin total fein damit, aber ich kann es halt nicht so gut.
Ja, pass auf, wir schauen mal, wie schnell wir durchkommen. Du hast auch einen Joker, den würde ich dir dann zugestehen. Vielleicht gibt das dir ein besseres Gefühl. Vielleicht ist aber auch gar nicht so schwer. Die erste Entweder-Oder-Frage lautet, was ist schlimmer, Schulz oder Schmitz heißen?
Schmitz.
Bist du sicher?
Ja, ich finde Schulz finde ich besser. Also das erinnert natürlich bei uns, in Soos hat man immer so, wenn man gerülpst hat, hat man immer Schulz gesagt.
Genau.
Deshalb ist das auch nicht so cool. Aber Schmitz, ich habe mich mit dem Namen nie anfreunden können, so richtig.
Was hättest du lieber, den Führerschein oder einen Segelschein?
Ich habe einen Bootsführerschein, deshalb hätte ich gerne einen Autoführerschein.
Okay, wie kommt es, dass du den nie gemacht hast?
Ich war jung und dumm und hatte den fast schon in der Tasche und habe dann eine ziemlich blöde Aktion gemacht und so. Und dann habe ich lange Zeit wieder versucht, dann habe ich versucht, Geld zu verdienen, um den Führerschein zu machen. Hatte ich nicht genug, um dann genug Stunden zu machen und so. Und dann hat sich das irgendwann so im wahrsten Sinne des Wortes so verfahren. Und deshalb, und dann habe ich irgendwann so ein Trauma aufgebaut, so, es kam aber erst viel später, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ich werde nervös, wenn ich hinterm Steuer sitze. Und dann konnte ich irgendwie, dann habe ich es auch wieder gelassen. Trauere dem Ganzen aber extrem hinterher und hoffe jetzt einfach auf irgendjemanden, der sagt, hier, komm, wir machen das zusammen oder so.
Also du brauchst jemanden, der dich mitzieht.
Ja.
Was macht mehr Spaß, eigene Songs schreiben oder andere covern?
Eigene Songs schreiben macht mehr Spaß. Na, obwohl, das will ich gar nicht sagen. Eigene Songs, doch, das macht schon mehr, weil man kreiert ja etwas und dann ist man natürlich danach dann auch, wenn es gut gelaufen ist, ist man extrem stolz darauf und so. Das ist natürlich im Gesamtprozess mehr, bedeutet mir mehr, aber Songs zu covern auf die richtige Art und Weise oder ist auch herausfordernd und deshalb dann auch toll, wenn es dann klappt.
Heißt das ist dein Joker oder... Kannst du dich entscheiden?
Ich entscheide mich für eigene Songs.
Okay. Wozu neigst du eher? Laissez-faire oder Perfektionismus?
Das ist leider, in dem Fall, da ziehe ich jetzt den Joker.
Wirklich?
Ja, weil das ist eine bei mir eine sehr krude Mischung aus beidem.
Wie äußert sie sich? Weil meistens ist man ja so an einem Ende des Spektrums.
Nee, das ist tatsächlich so. Ich kann extrem... Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil ich neige wirklich in manchen Bereichen zu Perfektionismus und anderen Bereichen ist es mir völlig wurscht. Und dann bin ich so, ja, lass doch einfach, ist doch, komm, man wird schon irgendwie. So, und dann kommen aber wieder so Momente, wo ich sage, nee, das muss aber richtig sein und das muss stimmen. Ich kann es jetzt gar nicht so genau definieren, was es jetzt so ist, aber das ist, ja, das ist bei mir so. Das ist, da bin ich sehr durcheinander.
Das ist der Joker. Was ist wichtiger, gemocht zu werden oder respektiert?
Bei mir ist es, glaube ich, obwohl ich natürlich mich auch sehr nach Respekt sehne, aber schon eher das gemocht werden. Mhm. Ist immer noch mehr im Vordergrund.
Und lieber gefragt werden oder fragen?
Lieber gefragt werden. Also ich antworte lieber.
Pass auf, ich habe nämlich auch noch eine Frage dabei von meinem vorherigen Gast, der vor dir da saß, wo du jetzt sitzt, tatsächlich auch in Hamburg. Und das war Tobias Vogel, den kennt man vor allem unter seinem Künstlernamen Krieg und Freitags, ein Illustrator. Und der hat gesagt, dass er mit bekannten Leuten oder mit Künstlerinnen, er sich immer ganz gerne über Geld unterhält.
KünstlerInnen werden das selten gerne gefragt. Also kannst du davon leben? Beziehungsweise seit wann kannst du davon leben?
Ich kann davon leben, was ich tue. Und seit ungefähr... Ja, so 20 Jahren, weil das ja immer so ein bisschen dauert. Also ich habe auch eine Zeit lang davor gehabt, wo ich auch schon davon leben konnte. Da habe ich allerdings so Covermusik gemacht. Also da musste ich davon leben. Mhm. So, und natürlich nicht in Saus und Braus, aber ich hatte so mein Auskommen. Mhm. So, ich hatte so Steady Gigs, so einmal im Monat da und einmal alle zwei Wochen da. Und das hat dann so ein bisschen so dafür gesorgt, dass ich meine Miete und so ein bisschen das alles am Laufen lassen halten konnte. Als ich dann in die Popmusik gewechselt bin, da hatte ich dann so ein paar Durstjahre.
Wirklich? Ja. Also auch schon zu dieser Krone-Zeit? Oder war
das man muss ja sagen, es dauert ja eine ganze Weile, bis mal Geld auf dem Konto ist. Also das ist erstmal, wenn man Glück hat, gibt es einen Vorschuss. Den ersten Vorschuss, den ich bekommen habe, den habe ich, also als dann der richtige große Vertrag dann kam, habe ich den ersten Vorschuss bekommen, davon habe ich meine Schulden erstmal bezahlt und dann waren die weg und bis dann Geld aufs Konto kam, dauerte es ungefähr 2 Jahre.
Boah.
Und da war ich schon erfolgreich. Da kam ich ja eben schon aus Thailand oder sonst wo wieder und habe immer noch in meiner 36 Quadratmeter Wohnung im Dortmunder Norden gewohnt. Also das hat so ein bisschen gedauert. Aber dann fing das so an und seitdem kann ich davon leben.
Und was hat das in dem Moment geändert? Also hast du dann sofort gesagt, yo, let's go, darauf haben wir gewartet? Oder warst du auch vor dem Hintergrund von deinem Elternhaus und so erstmal so ganz alles beisammenhalten, sparsam, vorsichtig ausgeben?
Ja, auch da so eine Mischung aus beidem. Also ich habe mich natürlich, als ich das erste Mal die EC-Karte in den Schlitz gesteckt habe und nicht das komische Geräusch kam. Da gab es so ein Geräusch, das war das Schlucken.
Mhm, mh.
So, und als das erste Mal klack, 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 dieses Geräusch kam, habe ich mich extrem gefreut und habe dann auf diesen Kontostand geguckt und war echt auch ein bisschen stolz.
Mhm.
Und habe dann aber schon auch ein bisschen ich habe jetzt nicht alles sofort so rausgefeuert, ne? Also das war jetzt nicht so, ich habe mir natürlich erstmal ein paar Möbel gekauft, die ich nicht hatte. Ich habe ja noch auf Europaletten und einer Matratze geschlafen und so. Erstmal ein Bett gekauft und dann habe ich erstmal noch einen Sessel und so und habe so ein bisschen die Wohnung mal eingerichtet. Und ansonsten aber, weil ich ja nicht wusste, bleibt das so?
Mhm.
Oder ne? So, sondern erstmal so, jo, so, das muss jetzt erstmal irgendwie reichen für eine Zeit vielleicht. So, keine Ahnung. Also es war nicht Sparsamkeit, sondern eher so Vernunft.
Und wie ist das für deine Mama jetzt zum Beispiel oder deinen Bruder, die ja so einen ganz anderen Weg gelebt haben, dann auf einmal zu sehen, boah, der Sascha hat jetzt viel mehr Geld, aber kann sich auch sowas alles leisten? Ist das komisch in der Familie? Muss man so einen Umgang damit finden?
Also ich habe damit jetzt kein großes Problem. Weil der Kollege hatte recht, es ist schwierig, über Geld zu reden.
Mhm.
Aber das ist für mich, war das ja nie wirklich der Antrieb. Aber ich muss auch zugeben, dass ich auch schon gedacht habe, irgendwann werde ich mir ein gutes Leben hoffentlich leisten können. Weil ich halt aus dieser Umgebung komme. Mhm. So, ne? Und da wollte ich natürlich raus. Also war das auch so ein bisschen auch ein Motor. Jetzt nicht nur die Kunst, sondern auch, dass dass auf der Bühne stehen war immer das Wichtigste. Das war für mich so, das war das Ziel. Ich möchte irgendwann mal vor vielen Leuten auf der Bühne stehen. Dass das dann auch einhergeht mit einer gewissen finanziellen Vergütung und Sicherheit und so, das war mir schon bewusst, aber das war nicht der Hauptantrieb. Mhm. Sondern es war eher das, da vorne sein, Menschen unterhalten, die sollen lachen und Freude haben und so. Und den Beruf des Entertainers, des Sängers irgendwie auszuleben, das war so ganz, ganz vorne. Und wenn da, und aber auch damals habe ich schon gesagt, wenn das dann einhergeht damit, dass auch ein bisschen Kohle bei rumkommt, dann bin ich nicht unglücklich. So, und wenn man das dann irgendwann hat, dann ist das auch schön. Und ich glaube, dass man mir das gönnt. Mhm. Also auch in der Familie. So, ne? Ich glaube, dass das schon so ist, dass man sagt, der hat sich das verdient. So.
Schön. Wo du gerade von Antrieb sprichst und dieses Leute entertainen, mich interessiert natürlich auch noch der Antrieb, der dazu geführt hat, dass es irgendwann auch Dick Brave gab. Und mir fällt gerade auf, weil ich mir das hier notiert habe, dass das ja Anfang der Nullerjahre war, dass Dick Brave zum ersten Mal auf der Bühne auftrat. Du musst vielleicht mal kurz erklären, wer das ist.
Dick Brave ist ein kanadischer Rock'n'Roll-Musiker, der komischerweise immer zu den Zeiten auftaucht, wenn ich mir eine Pause gönne. Take good care of my baby.
Dick Brave ist eine Kunstfigur von Sascha, eine Rolle, in die er 2003 zum ersten Mal öffentlich schlüpfte. Da trat er plötzlich mit Geltolle und Rockabilly-Outfit auf, das einen sofort an die 50er, 60er Jahre in den USA denken lässt. An lange, bunte Schlitten und so Diners, in denen man Pommes und Milchshakes bestellt. Offenbar wollte er eine kleine Zeitreise machen oder einfach mal eine Weile jemand anderes sein. Etwas weird war das stellenweise schon. Er hatte sich nämlich auch eine komplette Biografie für dieses Alter Ego ausgedacht und hat dann ganze Interviews als Dick Brave gegeben. Mit so einem breiten Akzent, weil er sei ja schließlich Kanadier. Naja. Aber der Erfolg gab ihm und seiner Band, den Backbeats, recht. Ihr Album Dick This erreichte damals Platz 1 der deutschen Charts.
Und damals war es so, dass quasi Dick Brave war meine Rettung.
Ah ja, weil genau, das war die Parallele, wo ich gerade gedacht habe, ah ja, du hast gerade gesagt 2002, das war die Zeit, wo Leute dir gespiegelt haben, irgendwas ist komisch mit dir, du bist ganz schön gestresst.
Und da habe ich mich dann ja dazu entschlossen, auch wirklich schweren Herzens, muss ich sagen, ich mache mal ein Jahr Pause. Also ich habe wirklich auch direkt ein Jahr angekündigt. Ich gesagt, da reicht jetzt nicht, wenn ich 3 Monate mal rausgehe, sondern ich mache jetzt mal ein Jahr Selbstreflexion. Schau mal mir alles an, was bis dahin so passiert ist. Versuche das, was ich behalten will, zu behalten. Das, was ich rausmachen muss, rauszumachen aus dem System. So. Oder was mir nicht gut getan hat, rauszufiltern und sagen, das mache ich jetzt nicht mehr so, sondern das mache ich anders. Und das wollte ich eigentlich so ganz alleine so ein bisschen für mich so klar machen. Und in der Zeit kam dann halt Dick Brave. Und hat dann einfach gut getan, dieses Ganze dann so ganz woanders zu sein und irgendwie nochmal so ganz von vorne anzufangen und so. Das hat einfach sehr gut getan.
Aber war dann das Schlüpfen in eine andere Rolle eine neue Form von, ich schieb das erstmal weg, was mir passiert ist oder was den Sascha da beschäftigt und gehe in Dick Brave rein?
Nö, das war nicht beabsichtigt. Das hat sich zufällig so ergeben. Das war überhaupt nicht Teil irgendeiner Überlegung, sondern es ist wirklich durch Zufall so gekommen. Und es hat dann einfach so mir auch einen ganz neuen Weg aufgezeigt und so, wie es auch noch gehen kann. So, und also Dick Brave hat Sascha total gut getan. So, ja. Weil Dick Brave hat Sascha gezeigt, guck mal, geht auch anders. Und als dann die erste Phase Dick Brave vorbei war, kam Sascha zurück, also ich zurück und war neu. Also war anders drauf und hat Sachen anders gemacht und so. Also im Grunde genommen war es die beste Therapie.
Ja, und vor allem auch wieder eine sehr erfolgreiche Therapie. Also dieses erste Dick Brave Album, Dick This, damals, das war Platz 1 der Albumcharts, hat Doppelplatin-Status erreicht und trotzdem hast du ihn ja nach einiger Zeit wieder ruhen lassen. Das muss man dann ja auch erstmal wieder schaffen oder sich das trauen, oder?
Ja, das war, ehrlich gesagt, das war gar nicht, ich habe einfach ganz viel auf mein Bauchgefühl gehört. So, und was ja irgendwie auch, ne, sich so gegenseitig bedingt hat dann irgendwann, ne? So, und dann, dass man da diese Rolle hat oder dass Dick Brave erscheint und wie gesagt auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie man anders auch an Sachen rangehen kann. Und es klingt jetzt sehr esoterisch, so ist gar nicht gemeint. So, das war wirklich so, dass ich gemerkt habe, nee, dann da ist ja auch mein, also in meinen Entscheidungen, die ich zu fällen hatte, auch bestärkt hat.
Mhm.
So, und auch danach, dass ich dann ein Album gemacht habe, was mit dem, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr viel zu tun hatte und so, das hat auch alles diese Zeit bedingt, als Dick Brave da war. Und das, wie gesagt, das hat einfach sehr gut getan.
Und glaubst du, das lässt sich irgendwie übertragen auf ein Leben, das kein Künstlerleben ist? Also kann man auf eine andere Weise, vielleicht auch, wenn man gerade an so einem Punkt ist, wie du das 2002 warst, eine neue Rolle für sich erfinden oder irgendwie diese Art von therapeutischer Wirkung erzielen auf eine Art, wie du das gemacht hast?
Das ist sehr schwierig, das für mich jetzt gerade das zu übertragen in andere Bereiche. Aber ich glaube, dass man generell, wenn man merkt, man ist nicht mehr happy, man ist unglücklich und dass man, ich kann nur raten, dass es sehr gut tut, dann mal auf die Bremse zu treten und sich einmal umzuschauen. Und mal so ein bisschen versuchen rauszufinden, was ist es denn eigentlich, was mich unglücklich macht? Was ist es, was mich vielleicht wieder glücklich machen kann? Und ist es wirklich der Beruf, der mich annervt? Oder ist es was anderes, was außenrum ist, was sich dann darauf aber abfärbt und man deshalb den Eindruck gewinnt, es ist das, aber es ist vielleicht was ganz anderes? Also ich glaube, so Selbstreflexion ist ja schon auch schwierig manchmal.
Mhm.
Weil man muss ja auch dann sich Fehler vielleicht eingestehen und das ist nicht immer leicht, weil das im ersten Schritt ist das vielleicht, tut einem das auch nicht gut, aber ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, dass wenn man sich dann da so ein bisschen auch gar nicht so extrem, ne? Also gar nicht so, oh, ich mache jetzt hier einen Cut oder ich mache jetzt alles anders, jetzt wird mein Leben anders, sondern ich glaube, dass man sehr behutsam dann sein muss, um nicht dann da auch eine falsche Affektentscheidung zu treffen oder so. Aber wenn man das so ein bisschen dezidiert auseinandernimmt und so, dann kann man die Teile wieder, die richtig sind, kann man auch, glaube ich, ganz wieder und einfach zusammensetzen und dann vielleicht nur ganz wenig anders machen müssen, um auf den richtigen Weg wiederzukommen.
Mhm. Rund oder gute 20 Jahre später hat Dick Brave jetzt wieder eine Tour angekündigt für nächstes Jahr, für im Frühjahr und ein neues Album, eine neue Single ist schon draußen. War der Auslöser dafür diesmal ein ähnlicher wie damals?
Nein. Das habe ich ja mir versprochen und krieg's auch relativ, nicht immer hundertprozentig, aber relativ gut hin, dass das nicht nochmal passiert.
Mhm.
So, das ist nicht immer möglich, weil das ist natürlich auch diese Branche ist ja, steht ja auch vor Herausforderungen. Immer wieder.
Mhm.
So, ne? Das heißt, das durch alle möglichen Umstände, ob das jetzt Streaming oder auch Social Media ist und so, ne? Das sind natürlich ganz viele neue Aufgaben, die da auf einen zukommen, mit denen man ja auch erstmal irgendwie klarkommen muss, wenn man aus so einer Zeit kommt wie ich.
Ja.
So, und deshalb ist es auch manchmal sehr, für mich zumindest, was anderen total leicht fällt, die damit aufgewachsen sind, ist es für mich manchmal nicht anstrengend, es überfordert mich manchmal.
Mhm.
So, und ich mag es aber eigentlich sehr. So, ne, das ist so ein bisschen so, das sind so zwei Seiten in mir. Und ich glaube, dass da immer mal wieder so ein bisschen so dass man sich schon so ein bisschen an die Grenze treibt, aber ich sehe mittlerweile zu, dass ich sie nicht mehr überschreite. So, und deshalb war das einfach nur eine reine Lustentscheidung.
Fällt es vielleicht Dick Brave leichter, jetzt, keine Ahnung, TikTok-Videos oder Insta-Reels zu machen?
Ich glaube nicht. Dick Brave ist ja oldschool. Der ist ja richtig oldschool und ein Dinosaurier. Aber ich glaube, der macht das ganz gut.
Okay, also dem musst du das jetzt beibringen. Aber wenn du das gerade so sagst, also diese über 25 Jahre, die du jetzt Showgeschäft miterlebt hast, von MTV bis TikTok sozusagen, was ist die krasseste Veränderung? Und macht die dich wehmütig oder bist du froh drüber?
Oh, ich mag ja nicht so gerne zu denen gehören, die irgendwie sagen, früher war alles besser und so, aber es gibt Sachen, die waren früher besser und es gibt Sachen, die sind heute besser. So, es ist Fluch und Segen. Schwierig ist das Streaming. Mhm. Ich finde, das ist toll. Das ist eine tolle Erfindung, aber sie sollte besser vergütet sein. Also Künstler, Autoren und so sollten einfach besser vergütet sein, weil das ist, das, da finde ich, ist es noch nicht ganz richtig so das, im Verhältnis. Es wird aber dran gearbeitet. Insofern bin ich da eigentlich voller Hoffnung. Ganz kurz gesagt, früher ist man, hat man so, jetzt ist man eigentlich so mehr oder weniger in so Dauerpromo. Mhm. Ne, wenn man irgendwas, wenn man es rausbringt, ein bisschen mehr, aber eigentlich ist man so ein bisschen so in so einem Dauersendezustand. Und das war früher anders. Ich sage bewusst nicht besser, sondern es war anders. Und das ist so, wo man sich da, glaube ich, so ein bisschen so neu einsortieren muss, so ein bisschen einordnen muss. Dass man früher hatte man so, da wusste man, da kommt jetzt ein Album raus, dann war man so 3 Monate im Studio, hat ein Album geschrieben und produziert. Mhm. Dann wusste man zu dem und dem Zeitpunkt kommt das raus, dann hat man, wenn man Glück gehabt hat, hat man einen Wetten, dass Auftritt und dann wusste man, dann ist man auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in den Charts und so und dann hatte man so noch 2 Wochen, 3 Wochen so Promo mit Fernsehen und Radio und dann war man eigentlich und dann ist man auf Tour gegangen. So, und dann war das eigentlich so, ne, das waren immer so Kapitel, die man so ein bisschen so abgearbeitet hat. Und heute ist man so ein bisschen eher so auf Dauersendung. Mhm. Und das ist das, was ein bisschen was anders ist.
Und was ja auch wieder gefährlicher ist hinsichtlich diesem, wann kriegt man dann als Künstler noch Pausen, ne? Und Reflexionsmomente, was wir am Anfang besprochen haben.
Ja, die muss man sich nehmen dann, ja. Ne? Das ist, aber da, wie du schon auch gesagt hast, sehe ich schon zu, dass der Genuss nicht zu kurz kommt. Auch der Genuss an dem ja, Erfolg, dass man auch mal, weil das war ja auch damals, das war ja das, was mich, wo ich glaube ich mir, was auch ein Fehler war, dass ich mir die Zeit dafür nicht genommen habe, auch das mal zu reflektieren und zu genießen einfach und zu sagen, wie toll, so, ne, das war ja auch nicht da, sondern das ging ja immer weiter. Und heute versuche ich das schon auch in kleinen Momenten zwischendurch. Aber am meisten genieße ich eh und das ist dann so, das ergibt sich dann wirklich ganz natürlich, dass man sich einfach nur wünscht, so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen.
Mhm. Schön, ich glaube, damit beende ich diese gute Stunde. Weil es ist, ich glaube, wir konnten gut jetzt nachvollziehen, deinen Weg als Künstler und wie du da reingefunden hast. Und das fand ich richtig schön. Danke, dass du das mit mir geteilt hast.
Danke vielmals. War ein tolles Gespräch. Danke.
Das war eine gute Stunde mit Sascha und wir haben uns dann tatsächlich noch auf dem roten Teppich getroffen beim Fernsehpreis. Ich habe mich auch an alle seine Tipps gehalten. Ich habe mit ordentlich Abstand das letzte Mal gegessen und dann habe ich es einfach über mich ergehen lassen. Aber um ehrlich zu sein, war es trotzdem ganz schön aufregend und auch so trubelig, dass ich in dem ganzen Trubel mich nicht getraut oder es irgendwie nicht geschafft habe, ihn zu fragen, ob wir jetzt noch einen schnellen Selfie machen können. Ja, und dann war er auch schon wieder weg. Und ja, wir haben auch beide keinen Preis gewonnen, aber es war trotzdem ein richtig schöner Abend. Nachher, ganz am Ende dieser Folge, hört ihr noch, welche Frage Sascha mir mitgegeben hat für meinen nächsten Gast. Aber wie schon beim letzten Mal, will ich jetzt einmal kurz ein paar Stimmen aus der Community hier zu Gehör bringen. In diesem Fall lese ich sie vor. Ihr habt uns nämlich wegen dieser Verlosung von den Krieg und Freitag Büchern ganz viele E-Mails geschrieben und da waren so ein paar so schöne Sachen dabei. Zum Beispiel hat Tim geschrieben, dass er beim Hören von Deutschland 3000 immer mal wieder den Gedankengang hat, ich zitiere, wie wohl eine Podcast-Folge wäre, die mit keiner prominenten Person aufgezeichnet werden würde. Also er schreibt, vermutlich wäre die Vorbereitung schwerer, weil es gar keine oder kaum öffentliche Informationen gäbe und man nur so eine Vorabbefragung machen könnte, aber wahrscheinlich hat doch jeder und jede irgendwas zu erzählen, sodass vermutlich trotzdem eine interessante Stunde zusammenkommen würde. Und Tim, es ist nicht so, als hätten wir darüber nicht auch schon nachgedacht. Wir haben sogar wirklich schon ganz konkrete Ideen gesammelt, wie man so eine Person finden könnte und dann sind wir doch immer nicht dazu gekommen. Insofern gut, dass du uns dran erinnerst. Also ich nehme das jetzt nochmal so auf die Liste für nächstes Jahr, ob wir das da vielleicht endlich mal umsetzen, weil ich glaube auch, dass das voll das spannende Experiment mal wäre. Und dann hat Juli geschrieben, Juli hört uns morgens beim Spazierengehen und kannte Krieg und Freitag noch gar nicht. Das finde ich ja übrigens immer besonders toll und empfinde das als so einen großen Vertrauensbeweis, wenn ihr auch Folgen mit Gästen hört, die euch gar nichts sagen und wo ihr dann einfach denkt, ja gut, die Eva wird schon wissen, wen sie da einlädt und dann dranbleibt. Also das freut mich wirklich sehr. Und Juli schreibt, dass Tobias ihn oder sie, ich weiß gar nicht, Juli, an einen ehemaligen Arbeitskollegen, der auch Tobias hieß, erinnert hat. Und da steht, dieser Dieser Arbeitskollege hat mich früher im Büro immer mit kleinen Kritzeleien auf Post-its erheitert. Also vielleicht ist das Tobiasen irgendwie inhärent, dass sie gerne kritzeln. Diese Erinnerung war dann der passende Anlass, mich mal wieder bei ihm zu melden. Und in der Zwischenzeit habe ich mir auch den Insta-Account von Krieg und Freitag angeschaut und finde es super, dass ich durch euren Podcast meinen Horizont mal wieder erweitern konnte. Also mich freut ja besonders, dass du deinen Bekanntenkreis mal wieder erweitert hast und dich einfach so bei deinem Kollegen wieder gemeldet hast. Das ist richtig cool und vielleicht kommt jetzt gerade in diesem Moment der eine oder die andere von euch auf die Idee, boah, da gibt's doch diese Person, bei der könnte ich mich auch mal wieder melden und wer weiß, wo das hinführt. Und dann war Deutschland 3000 direkt oder indirekt der Auslöser dafür. Probiert's doch mal aus. Das finde ich richtig schön an dieser Geschichte von Juli. Und dann letzte Mail, über die ich mich in den vergangenen 2 Wochen wirklich richtig gefreut habe, die kam von José. Der schreibt, ich bin 36, Spanier, lebe seit über 10 Jahren in Berlin und mein Deutsch hat dank eurem Podcast einen Riesensprung gemacht. Mit euch habe ich nicht nur Vokabeln und Nuancen gelernt, sondern sogar endlich kapiert, wann der Akkusativ wirklich dran ist. Dafür ein riesiges Dankeschön. Ja, stark, José. Also... Ich finde ja immer, wenn man selber Muttersprachlerin ist, dann kann man das gar nicht gut erklären anderen Leuten, wie dieser Akkusativ zu verwenden ist. Insofern war das auf jeden Fall auch ein hoher Eigenanteil, den du da eingebracht hast. Aber freut mich natürlich mega, wenn Deutschland 3000 auch noch diesen Nebeneffekt hatte. Musstest du dafür die Geschwindigkeit runterdrehen oder hörst du es auch wirklich in normaler oder sogar hochgefahrener Geschwindigkeit? Das ist ja auch so ein Ding. Ich muss gestehen, dass ich damit so in den letzten 12 Monaten auch angefangen habe, Podcasts schneller zu hören. Und ich ärgere mich über mich, weil man sich das so schnell angewöhnt. Dann einfach so 1,1, 1,2. Aber wenn ich mal ehrlich bin, kann ich dabei nicht so gut denken. Und deswegen habe ich in den letzten Wochen angefangen, langsamer zu hören. Also insbesondere abends, wenn ich so runterfahren will und dann höre ich irgendwelche Gesprächspodcasts, dann stelle ich manchmal so 0,9 ein oder 0,8 und dann wird es so ganz ruhig und entspannt. Ja, warum erzähle ich euch das jetzt? Schreibt mir doch mal, wie schnell ihr Deutschland 3000 hört. Also wenn ihr jetzt nämlich alle auf 1,1 oder 1,2 hört, dann rede ich in Zukunft einfach schneller. Ich kann schon schneller reden, ne? Ich habe nur das Gefühl, das mache ich eh schon immer. Also ich hoffe... Diese Stunde war einfach gute Unterhaltung, die euch im besten Fall so ein bisschen entspannt, aber nicht zu doll angezündet hat. Und wenn das so war, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung da für Deutschland 3000. Wir lesen und sehen das alles, wir zählen die Bewertungen und freuen uns darüber und hoffen, dass dadurch immer mehr Leute zu diesem Podcast finden. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 natürlich auch auf Instagram. Da könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken, die wir dann hier am Ende der Folgen einspielen können. Freuen wir uns auch immer besonders drüber. Ja, und ihr wisst, wie immer gibt's auch einen Podcast-Tipp aus dem ARD-Kosmos für euch noch zum Schluss. Dieses Mal ist es ein Podcast, den 2 sehr geschätzte Kollegen von mir machen, nämlich zum einen Louis Klamroth, den kennt ihr sicherlich als Moderator von Hart aber Fair, und Martin Kaul. Martin Kaul ist ein super guter Investigativjournalist und er hat die erste Staffel des neuen ARD-Podcast-Kanals Hateland recherchiert. Bei Hateland geht's um den Rechtsruck in Deutschland, in immer neuen Formen, die der ja annimmt. Und in der ersten Staffel geht es um den Deep State. Und zwar um eine ganz bestimmte Person aus der Reichsbürgerszene, nämlich einen ehemaligen Elitesoldaten, Rüdiger von Pescatore. Heute ist er nicht mehr Soldat, sondern steht vor Gericht als Terrorverdächtiger. Zusammen mit anderen Mitgliedern der sogenannten Gruppe Reuss soll er versucht haben, die Bundesregierung zu stürzen. So richtig mit Waffen und eigenem Militär. Martin und sein Team haben 2 Jahre lang recherchiert und tiefe Einblicke in Pescatores Leben bekommen. Hateland gibt's in der ARD Audiothek und natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr hier in den Shownotes. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Hier kommt nur noch ganz zum Schluss eine Frage von Sascha. Die werde ich bald weitergeben an Maria Popov. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Bis in 2 Wochen. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Eine Sache habe ich noch. Hast du noch eine Frage für mich, die ich meinem nächsten Gast mitgeben darf? Es kann was Großes, Kleines, random, philosophisch, whatever sein.
Wow. Das stimmt, da hätte ich natürlich mit rechnen können, wenn
ja, nee, du
in der vorherige.
Du hast ja auch gesagt, du wirst lieber gefragt.
Ja, da, also ich hätte gerne einen Tipp für ein Buch.
Ah, sehr gut.
Weil ich gerade, weil ich jetzt wirklich relativ dafür wenig Zeit gefunden habe, beziehungsweise mir dafür die Zeit zu wenig nehme, weil, und ich habe schon lange keinen guten Tipp mehr bekommen und Buchtipp, und deshalb würde ich mich freuen über das, oder das Lieblingsbuch.
Das Lieblingsbuch, okay, das nehme ich mit. Das gibt immer spannende Antworten. Ich danke dir, Sascha.
Vielen Dank.